Brienne stand der Mund offen wie das Maul einer Kuh, die sich beim Wiederkäuen verschluckt hat, und so fiel es Jaime zu, die Geschichte von der roten Hochzeit aus dem Mann herauszulocken.
»Jeder große Lord hat aufsässige Vasallen, die ihn um seine Stellung beneiden«, erklärte er ihr später. »Mein Vater hatte die Rheins und die Tabex, die Tyrells haben die Florenz, Horst der Tully hatte Walder Frey. Nur mit Härte und Stärke kann man solche Männer bei der Stange halten. In dem Augenblick, in dem sie eine Schwäche wittern. Im Zeitalter der Helden pflegten die Boltons den Starks die Haut abzuziehen und diese als Mäntel zu tragen.«
Sie sah so elend aus, dass Jaime beinahe versucht war, sie zu trösten. Seit diesem Tag wirkte Brienne wie eine Halbtote. Sogar wenn er sie Mädel nannte, reagierte sie nicht darauf. Alle Kraft hat sie verlassen. Die Frau hatte Robin Rüger mit einem Stein beworfen, mit einem Turnierschwert gegen einen Bären gekämpft, Wargehot das Ohr abgebissen und Jaime im Zweikampf bis zur Erschöpfung getrieben. Jetzt jedoch war sie gebrochen.
»Ich werde mit meinem Vater darüber sprechen, euch nach Tart zurückzubringen, wenn es euch beliebt«, versprach er ihr. »Oder möchtet ihr lieber bleiben und vielleicht einen Platz bei Hof einnehmen?«
»Als Gesellschafterin der Königin?«, fragte sie lustlos. Jaime erinnerte sich daran, wie sie in dem rosa Kleid ausgesehen hatte und wollte sich lieber nicht vorstellen, was seine Schwester von solcher Gesellschaft halten mochte.
»Möglicherweise ein Posten in der Stadtwache.
Ich diene nicht mit Eidbrüchigen und Mördern.« »Warum habt ihr dann überhaupt ein Schwertgurt angelegt?«, hätte er sie fragen können. Doch er verkniff sich diese Worte.
»Ihr wünscht, Brienne.«
Einhändig wendete er sein Pferd und ließ sie allein. Das Tor der Götter stand offen, als sie die Stadt erreichten, doch entlang der Straße reihten sich zwei Dutzend Karren auf, die mit Apfelweinfässern, Äpfeln, Heuballen und den größten Kürbissen beladen waren, die Jaime je gesehen hatte. Fast jeder Wagen hatte eigene Wachen, Männer mit den Wappen kleiner Lords, Söldner in Kettenhemd und gehärtetem Leder und manchmal auch nur ein rotwangiger Bauernsohn, der einen selbstgemachten Speer mit feuergehärteter Spitze hielt. Jaime lächelte ihnen zu, während er an ihnen vorbeitrabte. Am Tor verlangten die Goldröcke von jedem Kutscher Geld, ehe sie ihn durchließen.
»Was hat das zu bedeuten?«, wollte Stahlbein wissen. »Sie müssen für das Recht zahlen, ihre Waren in der Stadt zu verkaufen, auf Befehl der Hand des Königs und des Meisters der Münze.«
Jaime musterte die lange Reihe von Wagen, Karren und beladenen Pferden.
»Und dennoch stehen sie Schlange, um ihre Abgaben zu zahlen?«
»Jetzt, nachdem die Kämpfe vorüber sind, kann man wieder gute Geschäfte machen«, erklärte ihnen ein Müller auf dem nächsten Wagen fröhlich. »Die Lannisters regieren in der Stadt, der alte Lord Tywin vom Rock. Es heißt, er würde Silber scheißen.«
»Gold«, berichtigte Jaime trocken. »Und Littlefinger prägt wahrscheinlich Goldrute zu Münzen, möchte ich wetten.«
»Der Gnom ist jetzt Meister der Münze«, berichtete der Hauptmann der Torwache. »Oder vielmehr war er es, bis sie ihn verhaftet haben, weil er den König ermordet hat.«
Misstrauisch beäugte er die Nordmänner.
»Wer seid ihr?«
»Lord Boltons Männer, die der Hand des Königs einen Besuch abstatten wollen.«
Der Hauptmann betrachtete Nage mit seinem Friedensbanner.
»Ihr seid gekommen, um das Knie zu beugen, meint ihr? Da seid ihr nicht die Ersten. Reitet geradewegs zur Burg und macht ja keinen Ärger.«
Er winkte sie durch und wandte sich wieder den Wagen zu. Falls King's Landing um seinen toten Knabenkönig trauerte, so fand Jaime wenig Anzeichen dafür. Auf der Straße der Saat betete ein Bettelbruder in fadenscheiniger Robe laut für Joffreys Seele, doch die Vorübergehenden zollten ihm nicht mehr Beachtung, als sie einem im Winde schlagenden Fensterladen entgegengebracht hätten. Überall sah man die üblichen Menschenansammlungen, Goldröcke in ihren schwarzen Kettenhemden, Bäckerjungen, die Kuchen, Brot und heiße Pasteten verkauften, Huren, die sich mit halboffenem Mieder aus den Fenstern lehnten, Gossen, die nach ausgeleerten Nachtgeschirren stanken. Sie kamen an fünf Männern vorbei, die sich gerade abmühten, ein totes Pferd aus einer Gasse herauszuschleifen, und an einer anderen Stelle ließ ein Jongleur zur Freude eines Trupps betrunkener Tyrell-Soldaten und einer Schar kleiner Kinder Messer durch die Luft wirbeln. Während er mit 200 Nordmannen, einem Maester ohne Kette und einem hässlichen Ungeheuer von Frau an seiner Seite, durch die ihm so vertrauten Straßen ritt, stellte James fest, dass ihn kaum jemand eines Blickes würdigte. Er war sich nicht sicher, ob ihn das belustigen oder ärgern sollte.
»Sie erkennen mich nicht«, sagte er zu Stahlbein, als sie über den Schusterplatz ritten.
»Euer Gesicht hat sich verändert und euer Wappen auch«, meinte der Nordmann.
»Außerdem haben sie jetzt einen neuen Königsmörder.«
Die Tore des Red Keep standen offen. Allerdings versperrte ihnen ein Dutzend Goldröcker mit ihren Spießen den Weg. Sie senkten die Piken, als Stahlbein vortrabte, aber James erkannte den weißen Ritter, der sie befehligte.
»Sir Merrin!«
Sir Merrin Trant riss die halbgeschlossenen Augen auf.
»Sir James?
Wie nett, dass sich jemand an mich erinnert! Lasst uns hinein!«
Seit langer Zeit hatte sich niemand mehr so beeilt, seinen Befehlen zu gehorchen. James hatte beinahe vergessen, wie viel Freude ihm das bereitete. Im äußeren Hof stießen sie auf zwei weitere Mitglieder der Königsgarde, zwei, die noch keine weißen Mäntel getragen hatten, als James zum letzten Mal hier gewesen war.
»Wie sehr es Cersei doch ähnlich sieht, mich erst zum Lord Commander zu ernennen und dann meine Mitstreiter auszuwählen, ohne nach meiner Meinung zu fragen.«
»Jemand hat mir zwei neue Brüder geschenkt, wie ich sehe«, sagte er und stieg ab.
»Wir haben die Ehre, Sir.«
Der Ritter der Blumen glänzte so hell und rein in seiner weißen Rüstung, dass sich James zerlumpt und abgerissen vorkam. Er wandte sich an Merrin Trant.
»Sir, ihr habt es unterlassen, unsere neuen Brüder über ihre Pflicht zu belehren.«
»Welche Pflicht?«
fragte Merrin Trant schuldbewusst.
»Das Leben des Königs zu schützen. Wie viele Monarchen habt ihr verloren, seit ich die Stadt verlassen habe? Zwei, nicht wahr?«
Dann bemerkte Sir Balon den Stumpf.
»Eure Hand?«
James zwang sich zu lächeln.
»Ich kämpfe jetzt mit der Linken. So wird jedes Gefecht ein wenig spannender. Wo finde ich meinen hohen Vater?«
»Im Solar, mit Lord Tyrell und Prinz Oberyn.«
»Mace Tyrell und die Rote Viper frühstücken zusammen. Eigenartig, überaus eigenartig.«
»Ist die Königin ebenfalls bei Ihnen?«
»Nein, Milord«, antwortete Sir Balon. »Sie findet ihr in der Septe beim Gebet für König Joff.«
»Ihr?«
Der letzte der Nordmann war abgestiegen, bemerkte James, und jetzt hatte Loras Tyrell Brienne